Manche Tage waren schlimmer als andere. Aber Joel konnte sich nicht erinnern, dass ihm so etwas schon mal passiert war. An diesem Tag ging alles schief. Es hatte schon morgens angefangen, als er seinen einen Gummistiefel nicht finden konnte. Er hatte überall gesucht, aber der Stiefel war weg. Wie konnte ein einzelner Gummistiefel verschwinden? Er suchte noch einmal, auch in der Vorratskammer. Kein Gummistiefel. Er sah auf der Küchenuhr, dass er zu spät zur Schule kommen würde, wenn er den Stiefel nicht innerhalb einer Minute fand. Aber kein Stiefel. Er war verschwunden. Da zog Joel seine Halbschuhe an und begann, sie zuzubinden. Mit dem linken Schuh ging alles gut, aber der Schnürsenkel am rechten Schuh riss ab. Bestimmt hatte eine Maus daran geknabbert. Er fluchte und zerrte am Schnürsenkel herum, schnitt ihn ab und versuchte, ihn durch die Ösen zu ziehen, die natürlich zu klein waren. Die Uhr an der Küchenwand ging schneller als vorher. Die Zeiger rannten förmlich über das Ziffernblatt. Und natürlich kam er zu spät. Otto grinste ihm aus seiner Bank entgegen. Frau Nederström befahl ihm, zum Katheder zu kommen und zu erklären, warum er zu spät kam. »Der Schnürsenkel ist gerissen«, antwortete Joel. Die Klasse lachte und er hörte selbst, wie blöd das klang. So blöd, dass er selbst anfing zu kichern. Alle lachten, außer Frau Nederström. Nichts konnte sie so böse machen wie Lachen. Das hatte Joel auf der Seite in seinem Tagebuch aufgeschrieben, wo er merkwürdige Verhaltensweisen von Erwachsenen sammelte. Wütend auf Menschen zu werden, die lachen. Joel versuchte, die Situation zu retten und erzählte, dass der eine Stiefel verschwunden war, aber das machte Frau Nederström nur noch wütender. »Setz dich, Joel Gustafsson«, sagte sie. »Wenn du weiter zu spät kommst, muss ich mit deinem Vater reden.« »Das Mirakel hat sie vergessen«, dachte Joel. »Hätte ich gesagt, dass ich wegen des Mirakels zu spät gekommen bin, wäre sie bestimmt nicht wütend geworden.« Der Tag hatte schlecht angefangen, aber es sollte noch schlimmer kommen. Joel hatte ganz vergessen, dass sie eine Hausaufgabe in Geographie aufgehabt hatten. Das war sein Lieblingsfach. In Geographie war er der Beste in der Klasse. Niemand wusste so viel über fremde Länder und Meere wie er. Aber diesmal ging es nicht um fremde Länder, sondern um Schweden. Darüber wusste Joel nicht sehr viel. Er hätte es lernen und im Atlas nachgucken müssen, aber das hatte er vergessen. Er versuchte ganz unbekümmert auszusehen, so als wisse er die Antwort auf alle Fragen, die Frau Nederström stellte. Er nickte, wenn jemand von seinen Klassenkameraden antwortete. Sie sollte glauben, dass er wie immer das meiste wusste. Aber plötzlich stürzte sie sich mit einer Frage auf ihn, als ob sie ein Habicht und er eine Taube wäre. »Ich habe die Frage nicht verstanden«, sagte Joel. Er hatte sie verstanden. »Wofür ist die Stadt Örebro berühmt?« Er wusste es nicht. Er musste nachdenken. Frau Nederström wiederholte die Frage. Seine Klassenkameraden sahen ihn neugierig an. Joel spürte richtig im Nacken, wie Otto grinste. Er dachte angestrengt nach. »Örebro?« Er konnte sich nicht mal erinnern, wo die Stadt liegt. »Örebro, Örebro.« Plötzlich fiel ihm eins der Sammelbilder aus den Hustenbonbonschachteln ein. War nicht einer der Ringer aus Örebro gewesen? »Nun«, sagte Frau Nederström, »weißt du es oder weißt du es nicht?« »Örebro hat einen der besten Ringerclubs von ganz Schweden«, sagte Joel. Die Klasse brach in Gelächter aus. Frau Nederström wurde weiß vor Wut. »Du bist aufmüpfig, Joel Gustafsson«, sagte sie. »Natürlich weißt du, dass Örebro für seine Schuhherstellung berühmt ist. Daran hättest du heute Morgen denken sollen, als dein Schnürsenkel gerissen ist. Aber du willst nicht antworten. Du willst, dass ich böse werde, Joel Gustafsson.« »Das wollte ich nicht«, sagte Joel. Frau Nederström war zu seinem Platz gekommen. Plötzlich griff sie nach seinem Ohr und kniff. Sie kniff so fest, dass ihm die Tränen in die Augen schossen. »Dir werd ich's zeigen«, sagte sie und ging zum Katheder zurück. Joel starrte auf seinen Tisch. Nichts war so schrecklich, wie ins Ohr gekniffen zu werden. Das war schlimmer, als zu träumen, man stehe in Flammen. Joel wurde zornig, aber er schämte sich auch, und es tat weh. Und hinter ihm saß Otto und grinste. Niemals würde Joel wieder aufsehen können vom Tisch. Er würde darauf niederstarren, bis er alt war und auf den Boden fiel und starb. So ein Gefühl hatte er. Im tiefsten Innern wusste Joel, dass es vorbeigehen würde, dass er es vergessen würde. Es gab nichts, was nicht vorbeiging. Aber in diesem Augenblick konnte er das nicht fühlen. In diesem Augenblick saß er wie versteinert da. Wie der versteinerte Prinz in einem Märchen, der 1000 Jahre lang auf den Tisch starren sollte. Schließlich geht auch dieser Schultag vorbei. Joel macht einen Umweg nach Hause, damit er nicht mit den Klassenkameraden gehen muss. Er geht an der Mauer hinter dem Friedhof entlang. Plötzlich bemerkt er, dass eine der hohen Kirchentüren angelehnt ist. Ohne richtig zu wissen, was er tut, geht er hin und guckt hinein. Drinnen ist es dunkel. Vorsichtig betritt er die Kirche. Er lauscht. Es ist sehr still. Lautlos bewegt er sich zwischen den Bänken. Dort vorn ist das hohe Altargemälde, das er immer betrachtet, wenn er in der Kirche ist. Er mag das Gemälde nicht. Als er kleiner war, hat er sich davor gefürchtet. Es stellt Jesus dar, wie er aufsteigt in den Himmel. Er hängt einen Meter über der Erde in der Luft. Dort unten kniet ein römischer Soldat. Er hat einen Helm auf dem Kopf, aber sein Schwert hat er verloren. Im Gegensatz zu Jesus, der ganz weiß ist, ist der römische Soldat dunkel. Hinter den Figuren zieht sich ein Gewitter zusammen. Die Wolken sind ganz schwarz. Joel geht zum Altar. So nah ist er dem Gemälde noch nie gewesen. Jetzt wird es noch größer. Es wächst. Und das Gewitter nähert sich. Die dunklen Wolken wachsen und wachsen. Der Donnerknall dröhnt furchtbar. Joel zuckt zusammen, als ob er vom Blitz getroffen wäre. Es dröhnt zwischen den Wänden der dunklen Kirche. Dann wird ihm klar, dass es kein Donnerkrachen war, sondern dass jemand oben auf der Galerie angefangen hat, auf der Orgel zu spielen. Das muss Orgelnisse sein, der bucklige Organist, der so kurzsichtig ist, dass er dreifache Brillengläser tragen muss. Still setzt sich Joel ans äußerste Ende einer Bank und lauscht. Es klingt mächtig und schön und erschreckend. Joel guckt auf den Fußboden und denkt daran, dass er in der Unterwelt gewesen ist. Die ganze Kirche hat er auf seinen Schultern getragen. So tief unten ist er gewesen, dass die dröhnende Orgel nicht mehr durchdrang. Seine Gedanken springen. Verdammter Käsemann, der Gertrud traurig gemacht hat, weil er sich nicht gezeigt hat. Ich muss was anderes tun, denkt Joel. So darf es nicht enden. Der Käsemann muss einsehen, dass Gertrud die beste Frau ist, die er kriegen kann. Wer behauptet eigentlich, dass jeder Mensch eine Nase haben muss? Man kann auch ohne atmen. Orgelnisse hat einen Buckel, aber Orgel spielt er besser als alle anderen. Der Käsemann muss kapieren, dass die Nase, die Gertrud nicht hat, sie zu etwas ganz Besonderem macht. Joel lauscht der Orgel. Jetzt spielt Orgelnisse ein ganzes Stück, ohne Unterbrechung. Musik, denkt Joel. Kringströms Orchester, das samstags zum Tanz im Gemeindehaus aufspielt. Dort müssen der Käsemann und Gertrud sich begegnen. Ich muss neue Briefe schreiben. Ich lasse Gertrud ein Geschenk an den Käsemann schicken. Es war falsch, dass ich ihre Verabredung beim Vogelbad im Garten des Pferdehändlers getroffen habe. Es ist gut, an Gertrud und den Käsemann zu denken. Dann fühlt er nicht mehr Frau Nederströms Krallen in seinem Ohr. Es ist gut, an etwas ganz anderes zu denken. Er geht zurück zur Schule und holt sein Fahrrad, das er da vergessen hat. Wie kann man eigentlich sein Fahrrad vergessen? Das ist genauso merkwürdig, wie dass ein Gummistiefel verschwinden kann. Als er nach Hause kommt, findet er den Stiefel sofort. Er ist unter ein paar Holzscheite geraten, die Samuel gestern Abend heraufgeholt hat. Joel nimmt den Stiefel und schmeißt ihn gegen die Wand. Eigentlich schmeißt er ihn Frau Nederström an den Hintern. Er holt sich neues Briefpapier aus Samuels Zimmer. Als er sich auf seinem Bett zurechtgesetzt hat, weiß er plötzlich nicht mehr, ob er an Gertrud oder an den Käsemann mit links geschrieben hatte. Er muss lange nachdenken, ehe es ihm einfällt. Jetzt schreibt er Briefe, ohne in den Gedichtbänden aus der Bibliothek zu blättern. »Komm zum Tanzen, Samstag im Gemeindehaus«, lässt er den Käsemann an Gertrud schreiben. »War das letzte Mal verhindert«, fügt er nach einigem Zögern hinzu. Er weiß auch nicht, wie er den Brief unterschreiben soll. Schließlich entscheidet er sich für »Dein Geliebter«. Er klebt den Umschlag zu und schreibt »Gertrud« drauf. Bevor er Gertruds Brief an den Käsemann schreibt, geht er in Samuels Zimmer und sucht im Schrank nach einem Geschenk, das Gertrud dem Käsemann schicken kann. In Samuels Schrank muss es irgendetwas geben, das er nie benutzt und auch nicht vermissen wird. Dort hängt Mama Jennys Kleid. Komm wieder, denkt Joel. Komm wieder und hol dir dein Kleid. Komm wieder und erzähl mir, warum du weggegangen bist. Warum wir nicht gut genug waren, Samuel und ich. Er lässt das Kleid los. Heute löst es keine guten Gedanken in ihm aus wie sonst, wenn er es in Samuels Schrank hängen sieht. Es anzufassen, zu fühlen. Er sucht weiter. Schließlich findet er einen Schlips, den Samuel noch nie getragen hat. Er ist grün. Den kann der Käsemann kriegen. Samuel wird nicht mal merken, dass der Schlips weg ist. Joel setzt sich an den Küchentisch und bereitet einen Umschlag vor, der groß genug ist, dass Brief und Schlips hineinpassen. Dann schreibt er den Brief von Gertrud an den Käsemann. Ich komme Samstag zum Gemeindehaus. Hoffentlich gefällt dir der Schlips. Ich hab ihn in Hall gekauft. Die deine. Joel guckt auf Samuels Seekarte nach, wie sich die Stadt Hall schreibt. Er weiß bestimmt, dass Samuel dort einmal einen Hut gekauft hat, dann muss man dort auch einen Schlips kaufen können. Wie soll der Käsemann wissen, ob Gertrud in Hall gewesen ist oder nicht? Sollte es Probleme geben, wenn sie erst mal verheiratet sind, müssen sie allein damit fertig werden. »Ich kann doch nicht alles machen«, brüllt Joel laut heraus. »Etwas müssen sie schon selber machen.« Er steckt Brief und Schlips in den Umschlag. Als er den Namen auf den Umschlag schreiben will, hätte er fast denselben Fehler gemacht. Fast hätte er Käsemann statt David geschrieben. Herrn David Lundberg, schreibt er. Jetzt ist er fertig. Heute Abend wird er die Briefe in die Briefkästen werfen. Vor Samstag muss er noch ein großes Problem lösen. Wie schafft er es, selbst ins Gemeindehaus zu gelangen, um zu überwachen, ob sich Gertrud und der Käsemann wirklich treffen? Er muss sich was einfallen lassen, wie er sich einschleichen und verstecken kann. Aber wie soll er das anstellen?